Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich sage einen schönen guten Morgen Ihnen allen. Ein Wort wird sich wahrscheinlich durch unser heutiges Gespräch ziehen, das Wort Freiheit. Die Freiheit, an jedem Platz der Welt das Quartier aufschlagen zu können, aber auch die Freiheit, als Frau eigenes Geld zu verdienen. Mein Gast heißt Maria Donau und ihr Leitsatz lautet: Du suchst die Freiheit, steig ein. Nämlich in den Caravan, das Wohnmobil, den Wohnwagen. Marie Donau hat ihr Leben sowohl privat als auch beruflich mit Reisemobilen verbracht. Und jetzt grüße ich Sie ganz herzlich. Hallo, guten Morgen, Frau Donau.
Ja, guten Morgen, Frau Heise. Danke für die Einladung.
Nicht ganz ernst gemeinte Schätzung verlange ich jetzt von Ihnen. Wie viel Prozent Ihres Lebens haben Sie wohl im Wohnmobil verbracht?
Oh, ich möchte mal sagen, ich bin ja noch ein Vorkriegskind. Und glaube ich, meine erste Erfahrung habe ich gemacht auf unserer ersten Flucht von Schlesien bis nach Prag im Planwagen. Das war so meine erste Erfahrung. Danach habe ich dann 1958 das erste Mal mit einem Zelt, mit meinem damaligen Freund zelten dürfen, mit Erlaubnis, denn mit 20 war ich noch nicht volljährig. Ja, so hat das ganz einfach angefangen. Die ersten 14 Tage im Zelt waren 14 Tage Regen im Zwei-Mann-Zelt, wo ich vorne vor dem Wagen was kochen konnte. Aber es war einfach ein Traum, Freiheit zu genießen.
Unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur, Maria Donau, hat einen ganz wunderbaren, ja, Beinamen möchte ich es vielleicht nennen. Die Grande Dame des Caravanings wird sie genannt. Von ihrer letzten Reise mit dem Wohnmobil, da sind noch gar nicht so viele Tage vergangen. Frau Donau, wann sind Sie zurückgekommen? Es liegt so die letzte Woche oder so, ne?
Ich bin am Montagabend zurückgekommen. Ich war über 5 Wochen unterwegs.
Wo waren Sie?
Deutschland. Einfach nur Deutschland.
Mit
Caravan
natürlich.
Und Deutschland ist so traumhaft schön mit dem Reisemobil. Mhm. Ja, wir sind eigentlich mit 3 Mobilen gestartet in Mülheim und wollten nach Italien und Toskana. Aber in Mittenwald wurde plötzlich Wetterbericht so schlecht für Italien, dass wir ganz kurzum gesagt haben, also fahren wir gen Norden, Ostsee soll schönes Wetter sein.
Ja, das ist natürlich
das
der Vorteil.
Das kann man eben nur mit dem Reisemobil machen. Das ist diese Freiheit, die man mit so einem Fahrzeug eben hat.
So, wenn man jetzt 5 Wochen, sagen Sie, 5 Wochen unterwegs ist, heißt das eben rumreisen jeden Tag woanders?
So ungefähr, ja. Also wir sind mal 2 Tage irgendwo geblieben, aber meistens immer nur eine Nacht und dann wieder weitergefahren und meistens auch nur so 50, 60 Kilometer hatten wir unser nächstes Ziel. Und das ist wirklich wunderschön, weil man, ich möchte sagen, sie haben nach einer Woche so viel erlebt, als ob sie 4, 5 Wochen unterwegs sind.
Was haben Sie denn zum Beispiel erlebt?
Ja, weil man ja immer wieder was anderes sieht, weil man immer wieder in einer anderen Welt ist. Denn jede Stadt, jedes Stückchen Deutschland auch, hat eben ganz einfach eine andere Natur.
Mhm. Apropos Natur, stehen Sie immer in der Natur oder stellen Sie sich auch
mal? Nein, wir stehen heute auf einem Stellplatz. Also wir fahren sehr oft Stellplätze an, weil Stellplätze heute sehr viel mitten in den Städten sind. Die Städte haben erkannt, dass ein Mobilist, der sich ein Reisemobil kaufen kann für 100.000 bis 200.000 Euro, der will auch was ausgeben. Und es ist mittlerweile statistisch erwiesen, dass ein Reisemobilist pro Tag 50 Euro ausgibt pro Person. Sprich, also ein Mobil mit 2 Personen sind immer 100 Euro, die da bleiben, mindestens.
Ach, das ist interessant, weil das wird dann für die Städte eben interessant, sich um die überhaupt zu kümmern, die man sonst irgendwie vielleicht an den Stadtrand gedrängt hatte bis vor einigen Jahren. Und jetzt sagt man, okay, die bringen ja auch was in den Städten, also werden Plätze, rare Plätze in den Städten für Mobilisten, wie Sie sie nennen, freigemacht. Ich meine, dieses Freiheit, haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt, Freiheit, wenn man so Werbung guckt, wo Leute mit einem Caravan unterwegs sind, dann stehen die immer so am Strand, so direkt am Wasser. Das ist so auch so der Traum irgendwie. Einsam steht da das eine Auto, der eine Caravan und die beiden, die da drin sind, haben dann irgendwie die Natur für sich ganz alleine. Ja. Ist das eigentlich tatsächlich so? Kann man sich tatsächlich überall einfach hinstellen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das haben sie teilweise noch. Die Möglichkeit haben sie teilweise noch. Also wenn sie jetzt Frankreich nehmen oder eben auch die Atlantikküste oder auch den Süden, egal wo. Also für mich ist zum Beispiel Italien, so ein Umbrien so das schönste Stück. Sie haben in Umbrien, in Castelluccio, das größte Hochplateau Europas. Mhm. Da oben stehen sie dann zwischen Wildpferden und Schafen und wunderschön einsam und können die Natur so genießen. Also ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, an Castelluccio da oben.
Ja, man hört es Ihnen an, also man hört Ihnen die Leidenschaft schon bei diesen paar Schilderungen an. Wenn Sie das so beschreiben, Naturschutz und Mobilisten, gehört das zusammen oder ist
ja.
man da,
ja?
Oder ja, ist das ein
leider.
Kampf?
Nein, leider ist im Moment ein bisschen dieses, dass der Reisemobilist darauf achtet, dass er auch die Natur schützt, manchmal etwas abhanden gekommen durch die Neureisemobilisten. Mhm. Wir haben ja seit Pandemie einen Zuwachs, der unbeschreiblich ist. Und bedingt dadurch haben wir natürlich viele neue. Und ich persönlich mache auch unterwegs darauf aufmerksam. Wenn ich jemanden sehe, der seinen Müll da irgendwo ablädt oder sonst etwas macht, oder Wasser irgendwo Abwasser ablässt, ohne irgendwo in den Behälter reinzugehen, der ja überall angebaut ist, dann sage ich, mache ich darauf aufmerksam. Dann sage ich, wisst ihr, wir wollen hier auch immer noch in den nächsten Jahren parken und stehen und die Natur genießen.
Ja, das fällt sonst
haltet euch daran.
Zurück, ja, genau. Ja. Ich weiß, dass bei uns zu Hause, meine Mutter hat immer gesagt, was soll ich so einen Urlaub machen? Das ist ja für mich Alltag wie zu Hause, bloß an einem anderen Ort und unbequemer.
Nee, absolut nicht. Also wissen Sie, das bisschen, ich sage mal, wenn ich einen großen Haushalt habe zu Hause, dann habe ich schon allein von den Wegen, die ich laufen muss, viel mehr. Das heißt, ich muss mich auch dementsprechend oder ich benehme mich dementsprechend großzügig in allem. Habe also mehr Spülmittel und so weiter. Das haben Sie im Reisemobil nicht. Da achten Sie drauf, dass wenn der Nachbar kommt, der bringt seine Tasse mit. Der nimmt auch seine dreckige Tasse wieder mit, die macht er selbst sauber. Also es ist alles etwas anders und es ist nicht viel. Also wir haben heute alle Grills dabei, die wir draußen hinstellen und dann wird draußen gegrillt und drin wird ein Salat gemacht. Man macht ja keine großen Menüs. Dafür geht man essen.
Ja, also ja. Wenn Sie sagen Freiheit, das bedeutet Freiheit, dann habe ich so rausgehört, also erstmal stehen, wo man möchte, dann sich den Weg eben jeden Tag neu überlegen. Aber ist es so auch dieses ganze Leben in dieser, ja scheinbar, es hört sich manchmal so ein bisschen an wie so eine Gemeinschaft. Ist das auch die Freiheit, die Sie suchen?
Ja. Ja, es ist Gemeinschaft. Also ich kann Ihnen sagen, ich erlebe es ja nun sehr viel, weil mich sehr viele kennen, dass ich auch unterwegs auf den Stellplätzen oder so angesprochen werde. Oder was mir jetzt in Ludwigslust passiert ist, dass ein Mann plötzlich quer im Park, also im Schlosspark, auf mich zukommt und sagt, sind Sie die Maria Donau? Ich sage, ja, das bin ich. Ach, ich habe sie im Fernsehen gesehen. Und ja, sowas kommt natürlich vor, aber dann unterhält man sich mit den Menschen.
Das ist schon eine Reiseroute wahrscheinlich haben.
Nee, das war keine Reisegruppe. Nee. Ich lief ganz alleine darum und er war mit seiner Frau und die haben wohl darüber diskutiert. Er hatte mich erkannt und sie nicht. Und und aufgrund dessen kam er dann einfach auf mich zu.
Maria Donau erfüllt seit Jahrzehnten Reisemobilträume. Sie leitet nämlich ein Unternehmen. Inzwischen ist da die nächste Generation schon eingestiegen. Frau Donau, Sie haben mir eben verraten, dass heute ein ganz besonderer Tag in Ihrer Firmengeschichte ist.
Ja. Heute vor genau 62 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht, mit meinem ersten Mann damals.
Das war aber kein Caravanfahrer, das war eine Tankstelle.
Das war eine Tankstelle, aber diese Tankstelle war sehr groß. Das heißt, das Gelände war sehr groß und da wir ja Zelter waren und so weiter, kam ein Kunde an, also ein Ehepaar und sagten zu mir, mein Gott, ihr habt hier so viel Platz, warum stellt ihr nicht ein paar Wohnwagen hier hin? Und unser Geschäft, also die Tankstelle war sehr, sehr gut angelaufen. Das heißt, es war so unheimlich viel zu tun. Aber mich hat dieses sofort ergriffen und ich habe abends dann eben zu meinem Mann gesagt, was hältst du davon? Wir stellen hier noch ein paar Wohnwagen hin. Mhm. Die Antwort war, mein Gott, was willst du denn damit jetzt noch? Haben wir nicht genug Arbeit? Ja, und ich habe gesagt, ich fände das gut. Er sagt, dann mach, was du willst.
Das machen sie ja, glaube ich, sowieso.
Ja, Ja, ich habe mich als Frau sehr früh in allem durchgesetzt. Mhm. Aber das liegt vielleicht auch an meiner Vergangenheit.
Es ist schon, die Tankstelle überhaupt aufzumachen, da mussten Sie sich durchsetzen. Sie waren eigentlich gelernte Drogistin, also in einer Drogerie zu arbeiten, hat Ihnen nicht gefallen? Sie wollten lieber mit Autos was zu tun haben oder wie kam es dazu?
Nein, das war anders entstanden. Und zwar mein erster Mann war Kfz-Schlosser. Und da war eine kleine Tankstelle vorhanden und da wurde eben dann auf eine Kreuzung eine ganz große Tankstelle gebaut. Und dann habe ich ihn eben, das hat er mir erzählt, und dann habe ich gesagt, können wir uns da nicht selbstständig machen. Für mich gab es, ich bin zwar Drogistin, aber wir hatten damals schon das Problem, eine Lehrstelle zu bekommen. Und deshalb habe ich genommen, was ich kriegen konnte und bin eben Drogistin geworden. Ich habe mein ganzes Leben lang einfach so gelebt, dass ich das mache, was im Moment auf mich zukommt. Also. Und diese Tankstelle, dann wollte er natürlich auch nicht. Und dann haben wir uns sonntags mit zwei Höckerchen auf meinen Anraten hin an die Ecke gesetzt und haben gesagt, jetzt zählen wir mal die Autos, die hier vorbeikommen. Und wenn jeder Zehnte bei uns tankt, werden wir reich.
Und das leuchtete dann ein, so viel war das offensichtlich.
So habe ich ihn dann überzeugt und dann haben wir uns bei der Esso beworben und haben dann eben auch diese Tankstelle bekommen.
Heute,
und waren
genau.
Innerhalb von ein paar Monaten größte Esso-Tankstelle von Ostwestfalen-Lippe. Das war ja in Bad Salzuflen.
Und heute vor 62 Jahren war das.
Heute
so,
vor
jetzt
62
haben wir Jahren. Schon gehört, dann haben Sie irgendwann auf die große Fläche, weil Sie mit den Kunden ja viel geredet haben und die Ihnen dann geraten haben, stellt doch hier ein paar Caravans hin. Also Ihre Stärke ist, könnte ich mir vorstellen, so mit Kunden reden, die überzeugen, vor allem, weil Sie ja Ihre eigene Leidenschaft irgendwie weitergeben konnten. Das hat wahrscheinlich so Verkaufsgespräche sehr viel einfacher gemacht, wenn man eben jetzt nicht zum Beispiel ein Shampoo verkauft, sondern dann eben das, wofür man selber so brennt, oder? Eben den Caravan.
Wissen Sie, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man etwas aus Überzeugung tut. Es gibt viele Menschen, die einfach nur sagen, ja, ich muss das machen. Nein, ich muss gar nichts machen. Ich muss mich dahin führen lassen, was mich befriedigt. Und mich befriedigt eben das sehr. Ich lebe das ja nun auch sehr und liebe es. Es ist, wenn ich heute auch im Betrieb bin, mein Sohn führt ja heute den Betrieb, ich habe damit eigentlich gar nichts mehr zu tun und trotzdem bin ich immer wieder da. Ich bin auch heute Nachmittag wieder im Betrieb, also es ist einfach so, weil es für mich keine Arbeit ist, sondern für mich ist es Vergnügen.
Ja. Sie haben auch, also ich glaube, es gibt, ganz wichtig sind diese Caravan-Messen gewesen, die 1962, glaube ich, angefangen haben. Sie haben keine einzige versäumt, habe ich irgendwie gelesen, als ich mich über Sie informiert habe. Und dann fiel immer wieder, wir waren da alle wie eine große Familie. Das muss ja zum Teil wie so ein Happening gewesen sein, abends auf dieser Messe, wenn die Besucher raus waren. Aber da, ich habe mich da ehrlich gesagt gefragt, weil ich meine, so ein Caravan, so ein Wohnmobil, das ist so teuer, das kauft man sich einmal im Leben. Sie haben vorhin gesagt, wie teuer die jetzt im Moment sind, 100.000 oder so. Das war natürlich damals nicht der Fall, aber da hatten wir ja noch andere Gehälter. Jedenfalls, da muss doch aber gerade die Konkurrenz besonders groß gewesen sein. Ich will dem meinen Wagen verkaufen und nicht der Nachbar, mit dem ich nachts vielleicht ein Weinchen getrunken habe. Wie kann das sein, dass das so, dass Sie das beschreiben wie eine große Familie?
Ja, das ist trotzdem eine große Familie, heute auch noch. Wir haben ja, gucken Sie mal, wir sind ja auf der größten Caravan-Meile Europas in Mühlheim im Ruhr. Mhm. Ja, Mühlheim im Ruhr hat die größte Caravan-Meile Europas. Wir sind auf 5 Kilometer mit 14 Händlern.
Mhm.
Ja, das heißt also, heute sind ein paar große Händler, die also ein paar zusammen, das heißt also untereinander, sagen wir mal, eine Firma hat auch schon mal 3, 4 Fabrikate. Aber wir sind eben ein Riesenunternehmen auf der Kölner Straße und trotzdem sind wir alle zusammen. Ja, wir sprechen alle zusammen. Ich bin ja nun im Großen und Ganzen auch noch die Branche ein bisschen mit Leben gefüllt hat. Das heißt also, auch mein Schwiegersohn ist in der Branche drin. Der ist bei einer anderen Firma tätig, aber auch auf der Kölner Straße. Und wir haben alle keine Probleme miteinander.
Na, das klingt ja geradezu traumhaft. Ich glaube, das Leben als Verkäuferin von Caravans war natürlich auch nicht immer so ganz einfach. Ihr Mann hat, wenn ich das richtig so verfolgt habe, die Tankstelle, die Werkstatt geführt und Sie haben dann die Wohnmobile, die Sie Kunden verkauft haben, die dann individuell umgebaut werden mussten und so weiter, die haben Sie denen ja zum Beispiel auch überführt bei Wind und Wetter. Da haben Sie auch ein bisschen was erlebt, oder?
Sehr viel, ja. Also da habe ich schon sehr, sehr viel erlebt. Aber eben, wir mussten ja die Wohnwagen damals alle noch selbst abholen. Also ich habe oft, wie ich dann im Großen und Ganzen schon das zweite Mal geschieden war, habe ich ja den Betrieb ganz alleine gemacht und hatte nur meine drei Kinder. Und ja, die gingen abends schlafen und dann habe ich gesagt, pass auf, ich fahre jetzt mal eben nach Isny runter, hole einen Wohnwagen ab, ich bin aber morgen früh um 6:30 wieder hier und dann wecke ich euch.
Oh Gott.
Ja, diese Sachen habe ich ja nun sehr viel gemacht.
Hatten Sie keine Angst, dass da mal eine Panne war oder irgendwie sowas?
Ja, ich weiß nicht, wo meine Kraft herkommt, aber die Kraft ist einfach vorhanden. Kann keiner richtig nachvollziehen, warum das alles bei mir so funktioniert. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich einfach loslasse. Denn gucken Sie mal, ich werde jetzt 84. Hm. Egal wie, ich stehe zu meinem Alter, aber ich bin es eigentlich nicht.
Dass ich einfach loslasse. Also, dass Sie einfach machen, was Sie sich vorgenommen haben. Ich könnte mir aber vorstellen, so eine Stärke, die Sie da zeigen mussten, mussten Sie ja wahrscheinlich auch zeigen, weil in der Automobilbranche in den 60ern waren Frauen wahrscheinlich doch mit der Lupe zu suchen, wahrscheinlich heute noch. War das ein Kampf um Anerkennung?
Ja, aber es war in der Männerwelt schon ein bisschen problematisch. Also die Männer, dass sie annehmen sollten, dass ich als Frau ich war ja mal größter Detailhändler Deutschlands als Frau alleine. Das war für alle irgendwo nicht nachvollziehbar. Das muss irgendwas anderes sein. Also, dass da Gründe gefunden wurden, die ich gar nicht erwähnen möchte, das war schon schlimm. Ja. Aber ich habe es einfach angenommen. Ich glaube, wenn Menschen Erfolg
haben. Was haben Sie angenommen? Den Kampf haben Sie angenommen?
Dass eben über mich geredet wurde. Hm. Ja, das war einfach so. Dann sollen sie das machen. Wenn sie meinen, die bräuchten das, dann sollen sie es auch tun. Ne? Aber am Anfang nicht. Am Anfang habe ich mich schon dagegen gewehrt und wurde dann aber sehr oft von den Menschen, die da mit in Bezug kamen, die haben dann nur gesagt, oh, Mädchen, nimm es an. Nimm es einfach an. Solange wir über dich reden, bist du immer noch in. Ja, das sind ja immer die Sprüche, die dann kommen. Und ja, ich meine, es wird heute auch noch über mich geredet und das ist alles in Ordnung.
Hier ist Maria Donau zu Gast. Die Unternehmerin handelt ja nun seit Jahrzehnten mit Reisemobilen. Und wie sie selbst sagt, sind das ja irgendwie sonst ein Handel mit Sehnsüchten. Das klingt natürlich ganz wunderbar, Frau Donau, wenn man mit Sehnsucht, mit Leidenschaft handeln kann. Aber es war natürlich, wie wir jetzt ja schon gehört haben, ziemlich hartes Unternehmerinnenleben. Was auch, Sie haben Ihre Scheidung erwähnt, also die Ehe und das Familienleben natürlich auch ziemlich auf die Probe gestellt. Wenn man so eingespannt ist, kann das vielleicht auch nicht jeder Ehepartner irgendwie so mitmachen. Sie waren letztlich alleinerziehend mit drei Kindern und eben Unternehmerin. Dieses, ich will frei bestimmen, wie ich lebe. Also Sie haben sich dadurch ja nicht davon abhalten lassen, Unternehmerin zu sein, obwohl man Ihnen ziemlich viele Steine in den Weg gelegt hat. Woher kommt das? Ich will selbst bestimmen, was ich mache.
Ja, dieses Selbstbestimmen, was ich mache, das ist sicher in der Kindheit geschehen. Denn gucken Sie, mein Vater ist im Krieg geblieben 1944 und meine Mutter hat mich immer an die Seite genommen. Das heißt, ich musste immer Verantwortung mittragen. Denn ich meine, das ist schon als Frau alleine mit zwei Kindern damals, meine Mutter, das war dann schon ein bisschen problematisch, denn Russen und Polen waren bei uns, bin ja noch in Schlesien geboren. Das war alles schon genauso, wie es heute ist. Die sexuelle Geschichte stand auch da im Vordergrund. Und deshalb war ich immer diejenige, die an der Seite stand. Das heißt also, es gab also nichts. Es konnte keiner an meine Mutter dran. Ich habe also ganz einfach irgendwo aufgepasst.
Also da schon Stärke gezeigt und Verantwortung übernommen, als Kind schon?
Ja. Ich habe sehr viel Verantwortung übernommen, auch dann auf der Flucht. Wir sind ja wäre eine lange Geschichte, wir sind ja in Görlitz im Lager gewesen dann nach der Vertreibung und sind von da 2 Jahre gen Westen gelaufen. Und auch da war ich zwischendurch für meinen Bruder immer diejenige, die aufpassen musste. Denn damals gab es kein Handy. Das heißt, meine Mutter, die war einfach mal wieder zwar ein paar Tage unterwegs, weil den Weg suchte gen Westen. Und dann war ich eben diejenige, die dann in irgendeinem Hausverschlag wieder aufpassen musste, dass dem Bruder nichts passiert, der 2 Jahre jünger war.
Und viele Jahre später waren Sie diejenige, die Ihre Mutter, die sehr jung starb, auch noch pflegen
musste. Meine Mutter ist mit 36 Jahren an Magenkrebs erkrankt und ich habe sie dann das letzte halbe Jahr voll gepflegt, alleine. Ohne irgendeine Hilfe. Und das war eben auch etwas, was meine Verantwortung fürs Leben generell sehr geprägt hat. Aber ich muss Ihnen ganz einfach sagen, wenn heute sagt so oft jemand, ja, wie kann man das vom 13-jährigen Mädchen verlangen? Ich sage, ich möchte es nicht missen. Es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich habe eine unheimliche Kraft in mir für alles. Und das kommt nur, wenn man etwas erledigt, was man übertragen bekommt. Mhm. Das heißt, wenn mir heute einer sagt, das kann ich nicht, dann sage ich, das gibt es nicht. Mhm. Ich kann alles, was ich will. Der Wille gehört dazu. Und Sie das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, Sie haben ja auch einige Male das genau so dann mit diesem Willen, mit diesem Kampfgeist, mit diesem, ich muss einfach da durch, irgendwie weitermachen müssen. Ich habe eine Situation irgendwie gelesen, wo Sie selber eben alleinerziehend mit den Kindern erkrankt, schwer erkrankt sind. Ja. Und die Banken, auf die Sie ja angewiesen waren in Ihrem Unternehmen, weil es aber 1974 ja, war und das Geschäft mit den Caravans gerade nicht gut lief, die Banken sich in dem Moment von Ihnen zurückziehen wollten. Wie ist so eine Situation, was haben Sie da gemacht?
Also es ist ganz einfach so, ich habe mich von meinem zweiten Mann getrennt. Mein zweiter Mann war leider dem Alkohol sehr angetan und aus dem Grunde musste ich mich auch trennen von ihm. Und da habe ich in der Zeit, wurde mir diagnostiziert, dass ich Krebs hätte. Das heißt, ich war ja nun auch sehr jung, das kam alles zusammen. Ich habe, also, und dann war es ja der Herbst der Ölkatastrophe damals.
Die freien Sonntage.
Ja, genau, da hatten wir die freien Sonntage. Das Geschäft ging komplett zurück, weil also im Großen und Ganzen alles so ein bisschen den Berg runterging. Und ich wurde am 4. Januar wurde ich operiert und am 8. Januar geschieden. Und stand eben da dann mit den Kindern. Ich muss Ihnen sagen, ich bin ja nur 1,72 groß und ich wog da ganze 50 Kilo noch. Das heißt also, ich war ein Strich in der Landschaft, hatte Kleidergröße 34, fand ich toll damals. Bloß ich sah aus, als ob ich die Beine verkehrt rum eingehängt hätte. Also es war einfach eine Zeit, wo eigentlich so in meinem ganzen Freundeskreis keiner ein Pfifferling gegeben hätte, dass ich das schaffe. Und ich habe einfach nur, ja, ich wollte. Ich habe den Willen durchgesetzt, dass ich das schaffe. Und ich muss Ihnen auf der anderen Seite sagen, ich bin auf der anderen Seite auch noch so, dass ich sage, wir haben eine Energie um uns rum, die wir nutzen können und die wir eben nicht definieren können und sagen dazu Gott. Und ich in diesen Situationen beten sie. Und da beten sie auch intensiv. Und ich muss Ihnen sagen, ich danke heute noch Gott, einmal, dass ich so gesund bin heute noch und zum anderen, dass ich das alles geschafft habe.
Und dass Sie es vielleicht auch mit Ihren Kindern geschafft haben, weil die müssen ja da mitziehen, also wenn man das sich so anhört. Sie haben so einen besonderen Kniff gehabt. Maria Mutti, was steckt dahinter?
Ich hatte mal dann einen Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, weil ich ja nun viel im Geschäft war, dass die Kinder mir nicht mehr alles erzählen oder dass sie irgendwo Angst haben, mir was zu erzählen, weil ich auf der anderen Seite wohl auch eine sehr strenge Mutter gewesen bin. Und dann habe ich mich mit den Kindern mal zusammengesetzt und dann habe ich gesagt, wisst ihr, ich habe eigentlich das Gefühl, wir haben nicht mehr so diese enge Verbindung, die ich gerne mit euch hätte. Ich mache euch mal einen Vorschlag. Wenn ihr irgendetwas habt, ich möchte euch gerne große Freundin auch sein. Nicht nur Mutti, sondern auch große Freundin. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr mir nicht erzählen könnt oder wo ihr irgendwo Bedenken habt, dann sprecht mich mit Maria an, dann bin ich nur noch große Freundin und dann kann ich nur noch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber als Mutti habe ich es dann nicht gehört. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache.
Das konnten Sie durchhalten?
Ja.
Und da haben Sie dann also die Kinder nicht angeschimpft?
Nein, gar nichts, null. Weil da muss man natürlich auch wieder eine Stärke in sich haben, dass man sagt, also gut, als Mutti hast du das nicht gehört, aber du kannst eben da auf der anderen Seite helfen. Es gibt schon Situationen. Ich weiß, mein Jüngster, die haben mal in der Schule einen Jungen gehabt, in der Grundschule noch. Und der hatte, mein Ältester war damals ja 7 Jahre älter als der Jüngste. Und der Jüngste hatte dann eben mit mehreren Jungen haben sie eine Sparbüchse von einem aus der Klasse, der mit dieser Sparbüchse geprahlt hat, geleert. Und die ist ja immer in der Bude bezahlt worden, also ausgegeben worden. Aber er hat es mir dann eben auch direkt erzählt. Und dann habe ich gesagt, komm, als Mutti gebe ich dir jetzt die 7 Mark. Das waren nämlich 7 Mark. Ich sage, und da gehst du sofort rüber und gibst die wieder zurück. Als Mutti habe ich das nicht gehört, das ist erledigt.
Als Maria das Geld gegeben, genau.
Ja, genau. Da habe ich das Geld gegeben und er hat es eben rübergebracht. Und kurz darauf kam die Mutter von des Jungen und hat fürchterlich geschimpft, mein Sohn hätte. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, Ihr Sohn hat das Geld schon zurück. Aber eins kann ich Ihnen sagen, reden Sie mit Ihrem Sohn. Der muss sich ändern, damit ihm das nicht nochmal passiert.
Und da ist heute Maria Donau bei uns im Gespräch, kennt sich seit Jahrzehnten mit Reisemobilen aus und auch mit ihren Benutzerinnen und Benutzern. Frau Donau, ich finde das ja wirklich wahnsinnig faszinierend, wenn man in so einen Wohnwagen, in so einen Camper reinguckt. Diese Platzaufteilung, wahnsinnig viel Technik steckt da drin. Ich glaube, man kann inzwischen also wunderbar duschen in den Räumen und so weiter. 4, 5 Leute, gar kein Problem, die mitzunehmen. Es hängt natürlich total am Preis. Sagen Sie mal so eine Größenordnung. Wie teuer ist so ein richtig luxuriöser Caravan?
Also wenn Sie in den, sagen wir mal, den richtig Luxus-Reisemobil reingehen oder Caravan reingehen. Also wir haben Caravans mittlerweile für 100.000.
Wahnsinn.
Ja, ein Caravan ohne Motor. Mhm. Und Reisemobile gibt es natürlich in verschiedenen Aufmachungen, aber wir verkaufen, also bei uns in unserem Geschäft liegen die Preise zwischen 70.000 und 200.000.
200.000. Ich meine, gut, dann kann man ja mal sagen, wenn ich die mal ausgegeben habe, dann werden Urlaube danach vielleicht ein bisschen günstiger. Aber wer leistet sich sowas?
Es gibt sehr viele Aussteiger. Das heißt also, sehr viele, die eben selbstständig waren oder harte Berufe hatten und sich wirklich auch dementsprechend viel verdient haben, die leisten sich das. Das heißt, wir haben eigentlich noch sehr wenig Finanzierung. Aber wir haben auch sehr viele, ich sage ja immer, ich habe den schönsten Beruf, ich darf Lebensträume verkaufen. Es ist ein Lebenstraum, Freiheit zu haben, Freiheit zu genießen. Und wir haben früher Wohnwagen überall auf den Campingplätzen gehabt. Das war das Ferienhaus des kleinen Mannes. Das, nicht nur des kleinen Mannes, sondern vielen Menschen, die in Städten wohnten, wo sie nirgends Grün drumherum hatten und so weiter. Die haben sich einen Wohnwagen gekauft, irgendwo auf einen Campingplatz gestellt und am Wochenende waren sie da. Das war deren Ausflug dann. Aber das ist heute mit den Reisemobilen nicht anders. Wir haben viele Kunden, die nur noch da drin leben.
Die nur, also das wollte ich nämlich
die
auch
haben
ansprechen.
Haus und Hof verkauft und leben ganz einfach im Reisemobil und sind ständig unterwegs.
Wenn Sie aber sagen, also was mit dem Luxussegment, also und wir haben gehört, wie Ihr Anfang war, also dieses im Zelt 2 Wochen im Regen und irgendwie eigentlich, da war es eben vor allem die Natur und die Freiheit. Hat das tatsächlich noch miteinander zu tun? Ist ein solcher Luxus, hat das noch mit dem ehemaligen Campinggedanken zu tun oder ist das einfach was ganz anderes? Ist das überhaupt noch Ihre Szene da?
Es ist nichts anderes, es ist nur luxuriöser. Wenn ich jetzt mal dran.
Aber naturverbunden? Ist man dann naturverbunden?
Ist immer noch naturverbunden. Die Natur ist heute anders geworden. Wir haben ja damals eben nicht die Städte in dem Sinne gehabt, wo wir da groß hin wollten oder so. Es war einfach so, dass wir damals auch draußen sein wollten. Und deshalb gab es ja die Wohnwagenzeit sehr, sehr lange. Reisemobile sind eigentlich erst dann 1978, 79 entstanden, auch ganz langsam. Und da wurden die ersten großen alten Mercedes ausgebaut, der 608, 708, 808, also die ganzen großen 308, die kleineren. Das haben die ausgebaut, da konnte man nicht drin stehen und gar nichts. Aber es gab eben eine Küche drin, es gab einen Kühlschrank drin und so weiter. Guck mal, in meinem Buch haben Sie gelesen, wir haben ja die ersten Wohnwagen, da hatten wir noch nicht mal Kühlschrank und Heizung. Ja, da haben wir verkehrt rum einen Blumentopf auf die Gasflamme gestellt und oben die Dachluke auf und da war das unsere Heizung.
Vermissen Sie das nicht manchmal? Also dieses wirklich auch so ein bisschen vielleicht auch improvisieren, wirklich dann mal so ein bisschen Abenteuer erleben. Wenn ich mit so einem wahnsinnigen Technikschiff durch die Gegend fahre, wo ich wahrscheinlich oben noch eine Solarpaneele, ohne da was gegen sagen zu wollen. Aber ist das noch tatsächlich das Feeling von damals?
Ich glaube, es liegt daran, dass wir heute auch zu Hause mit dem Ganzen leben. Das heißt, wir nehmen es anders an. Es gibt heute schon sehr viele, die eben auch diesen Luxus haben wollen, weil sie es eben von zu Hause mitnehmen wollen. Die wollen eine Kaffeemaschine drin haben und so weiter und so fort. Es ist im Großen und Ganzen ja, der Fortschritt des Lebens. Ja. Ja, wir könnten nicht mehr in der Lehmhütte leben.
Sie haben, wenn Sie so Ihren Werdegang schildern und eben haben Sie Aussteiger erwähnt, also mir fällt ein, gut, Aussteiger sind die einen, die vielleicht auf so einem Wohnmobil oder so mit solchen Wagen durch die Gegend fahren. Die anderen werden als mit ihrem festen Wohnwagen auf dem Campingplatz als Biedermann und Biederfrau apostrophiert. Wo zählen Sie sich zu?
Wenn ich heute ein Wohnmobil habe und damit eben überall rumreisen kann, dann sehe ich mehr. Das heißt, mein Horizont in der Aufnahme der Umgebung ist größer. Wenn ich einen Wohnwagen irgendwo stehen habe, dann habe ich einen festen Platz. Das heißt, ich habe immer, wenn ich zum Wochenende dahin komme, meine gleiche Umgebung. Mhm. Ich könnte zwar von da mit dem Pkw irgendwo hinfahren oder so oder zu Fuß irgendwo hinlaufen, aber ich habe immer das Gleiche, die gleiche Umgebung. Denn mein Horizont ist da kleiner. Mit dem Reisemobil, gucken wir, wir haben sehr viele, die heute quer durch Europa und Asien fahren bis nach Peking rüber.
Ja, sind aber so sie sind aber so autonom, dass sie wahrscheinlich gar nicht unbedingt Kontakt zur Bevölkerung aufbauen müssen,
genau,
oder?
Genau, genau.
Ja, da erweitert man den Horizont ja vielleicht gar nicht so sehr.
Ja, also ich persönlich erkläre es immer gerne so, dass ich sage, ich will die Welt sehen. Und das kann ich mit dem Reisemobil besser, als wenn ich jetzt mit dem Flieger irgendwo nur hinfliege und da eben ganz einfach nur wieder nur diesen kleinen Umkreis nehmen kann. Das heißt, ich müsste von da jeden Tag irgendwo in Zug steigen oder sonst etwas. Und da habe ich natürlich die Bequemlichkeit, dass ich bei einem Reisemobil immer mein gleiches Bett habe. Ja. Das heißt, mein Bett geht auf Reisen.
Ja. Apropos mein Bett. Wenn man so 5 Wochen im Reisemobil unterwegs ist, muss man da eigentlich ein extrem ordentlicher Mensch sein? Weil ich könnte mir vorstellen, man geht sonst im Chaos unter.
Absolut nicht. Denn sie sind an für sich, sagt man ja immer, der Camper, der liebt sein Chaos. Ja. Es gibt also da einen Spruch, mir fällt im Moment gerade nicht ein. Aber es heißt ganz einfach so, lieber ein gemütliches Chaos als eine langweilige Ordnung. Das war der Spruch meines Sohnes immer.
Wir haben die ganze Zeit über Reisemobile, über Wohnwagen, über Caravans gesprochen in dieser Stunde, die Sie ständig bewohnt bzw. eben auch verkauft. Frau Donner, wie ist es im Moment? Sie haben erzählt, dass zu Corona-Zeiten natürlich viele Menschen autonom in den Urlaub fahren wollten und da Reisemobile also einen großen Boom erlebten. Jetzt haben wir, im Moment ist das Benzin vielleicht für 3 Monate billiger, aber insgesamt ist das alles sehr, sehr verteuert. Haben Sie Sorge, dass Ihr Geschäft wieder einbricht?
Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass im Moment der Rückgang, wir haben schon im Moment einen gewissen Rückgang, der aber daraus resultiert, dass wir Lieferprobleme haben. Das heißt, die Basishersteller, ob Mercedes oder Fiat oder Citroën oder Peugeot, egal wer es ist, die haben alle die Probleme mit den Zulieferfirmen. Das bedeutet, da fehlen Halbleiter, da fehlen Chips und dann fehlt dies und jenes. Das ist das Problem, was wir im Moment haben. Das heißt, deshalb haben wir Lieferverzögerungen im Extremen. Und deshalb wird auch im kommenden Jahr wohl weniger gebaut werden. Das heißt, aus dem Grunde sind die Verkaufsmöglichkeiten nicht so gegeben. Das Interesse der Menschen ist nach wie vor unheimlich groß.
Sie haben
ich bin also jetzt gerade wiedergekommen und habe also gestern sofort wieder Kunden gehabt, also die wirklich ankommen und sagen, haben Sie nicht für uns noch einen Wagen?
Wo Sie gerade sagen, Sie sind gestern Anfang der Woche wiedergekommen, wo fahren Sie als nächstes hin?
Im Moment habe ich noch nicht geplant. Das heißt, ich werde irgendwo wieder zwischendurch mal eben mein Reisemobil nehmen. Aber mir fehlt eins. Wissen Sie, wenn ich einen Partner hätte, aber ich habe leider das Pech, dass ich keinen habe, mich will keiner.
Zu stark.
Der mit mir reisen würde, da wäre ich sofort unterwegs. Und ich glaube, ich könnte genauso wie viele andere auch immer unterwegs sein. Es ist einfach wunderschön. Also ich kann Ihnen es einfach nicht beschreiben. Wie ich am Montagabend nach Hause kam, ich habe das Reisemobil hingestellt.
Und wollten es gleich wieder.
Ja, ja, bei mir ist es schon passiert, dass ich vor der Haustür wieder in meinem Mobil geschlafen habe.
Das erzählt uns hier Maria Donau. Ja. 84-jährig und immer noch am liebsten auf der Straße im Reisemobil unterwegs. Frau Donau, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Sendung, wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine schöne nächste Reise. Frau Donau, machen Sie es gut.